der Gasaustausch oder die Diffusion. Die O2-Aufnahme über die Alveolen ins Blut und die CO2-Abgabe geschieht durch Diffusion. Ebenso die Austauschvorgänge von O2 und CO2 an den Körperzellen. Der aufgenommene Sauerstoff diffundiert aus den Alveolen ins Blut, genauer gesagt in die roten Blutkörperchen, und wird an das Hämoglobin gebunden. Dadurch entsteht die Möglichkeit, O2 über eine längere Strecke zu den einzelnen Körperzellen zu transportieren. An der Zelle angekommen, diffundiert der Sauerstoff in die Zelle hinein und das CO2 diffundiert aus der Zelle heraus und wird über das venöse System, also das sauerstoffarme System, in die Lunge transportiert. Dort diffundiert CO2 in die Alveolen und wird abgeatmet. Beim nächsten Atemzug wird das Blut wieder mit O2 angereichert und so weiter. Wichtig für die Pathologie ist es an dieser Stelle daran zu denken, dass für eine ausreichende Diffusion die Oberflächengröße eine ausschlaggebende Rolle spielt. Zum CO2-Transport wäre noch zu sagen, dass nur ein Teil in den Erythrozyten, also den roten Blutkörperchen, transportiert wird. Der Rest ist frei im Blutplasma gelöst, wird aber in Bicarbonat umgewandelt und dient dadurch als Puffer zur Aufrechterhaltung des Blut-pH-Wertes. In der Lunge kann dieser Prozess rückgängig gemacht werden, sodass CO2 abgeatmet wird. Schauen wir uns die Zusammensetzung der Atemluft einmal an. CO2. Es befindet sich zu 0,04% in der Luft und hat keinen schädlichen Einfluss auf die Atmung. O2 nimmt 20% Anteil an der Atemluft ein. In höheren Lagen nimmt der Sauerstoffanteil übrigens ab. O3. Ozon ist normalerweise nur in geringen Mengen vorhanden. Bei Anstieg der Ozonwerte kommt es beispielsweise zu Übelkeit, Kopfschmerz und Schleimhautreizung. N2, Stickstoff. Sein Anteil liegt bei 78% und ist unschädlich. CO, Kohlenmonoxid, befindet sich normalerweise nicht in der Atemluft. Bei Vergiftungen durch Abgase werden die Hämoglobinmoleküle der roten Blutkörperchen blockiert, so dass kein O2 mehr aufgenommen werden kann. Und FCKW, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, sind für den Menschen unschädlich. Sie zerstören allerdings die Ozonschicht, welche alles Leben vor UV-Strahlen schützt. Die Atemsteuerung. Die Atmung wird über Atemzentren im verlängerten Rückenmark der Medulla oblongata und Zentren in der Hirnrinde gesteuert. Die Nervenbahnen dieser Zentren wirken auf die Atemmuskeln und das Zwerchfell. Bei Schädigung des Atemzentrums oder Verletzung der Nerven kommt es zur Atemlähmung. Das Atemzentrum braucht aber einen Reiz, um über die Nervenbahnen die Atmung zu beeinflussen. Entgegen der Vorstellung, ein O2-Mangel im Blut müsste die Atmung aktivieren, ist es aber der CO2-Gehalt des Blutes, der dieses tut. Wenn Sie zum Beispiel die Luft anhalten, sinkt zwar der O2-Gehalt im Blut, aber der CO2-Gehalt steigt an, je länger die Atempause anhält. Dies ist der eigentliche Atemreiz, wobei CO2 über das Blut auf das Atemzentrum wirkt. Übrigens können Sie nach einer Hyperventilation das Blut so sehr mit O2 anreichern, dass es hinterher möglich ist, problemlos eine Minute die Luft anzuhalten. In zweiter Linie wirkt allerdings O2-Mangel dann auch atemsteigernd. Dann reagieren Chemorezeptoren der Karotis und im Aortenbogen dahingehend, dass sie nerval atemanregende Impulse zum Atemzentrum senden. Dieser Mechanismus setzt beispielsweise beim Aufsteigen in große Höhen ein. Wichtig: Bei Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen wird die Atmung fast ausschließlich über den O2-Mangel reguliert. Wird diesen Patienten bei Atemnot O2 zugeführt, nimmt man ihnen ihren einzigen Atemantrieb. Das bedeutet Lebensgefahr. Übrigens, eine häufige Ursache für Atemlähmung ist die Schlafmittelvergiftung. Ansonsten sind die Störungen der Atemsteuerung relativ selten. Die Atemtypen. Es gibt Husten, Niesen, Gähnen und Dyspnoe. Husten. Hierbei kommt es zu einer vermehrten Ausatmung nach Öffnen der Stimmritze, um Fremdkörper aus den Atemwegen zu entfernen. Niesen. Der gleiche Vorgang wie beim Husten, nur wird die Luft vorwiegend durch die Nase gepresst. Gähnen. Durch tiefe Ein- und Ausatmung wird den Lungen vermehrt neue Luft zugeführt. Und Dyspnoe. Kurzatmigkeit, bei der zu viel Totraumluft bewegt wird. Dann gibt es noch die Chain-Stokes-Atmung. Dies ist eine flache Atmung, die tiefer und wieder flacher wird. Dazwischen liegt eine Atempause. Vorkommen Hirnverletzungen, Herzversagen und Nierenversagen. Die biotische Atmung, dies sind 3 bis 6 Atemzüge mit nachfolgender Atempause. Vorkommen beispielsweise bei Schädigung des Atemzentrums. Und schließlich die kussmaulsche Atmung. Sie findet man bei einer Übersäuerung des Blutes, Azidose genannt, zum Beispiel beim Coma Diabeticum.